Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Wie die Art Cologne, schlank und konzentriert. Schönen guten Tag und wir beschäftigen uns gleich mit dem Wesen weißer Wände, mit dem besten Computerspiel Deutschlands und mit einer Manga-Biografie zu Adolf Hitler. Der Gewinner des Jahres, das beste deutsche Computerspiel, heißt Trüberbrook. Das steht seit gestern Abend fest. Da nämlich wurde der Deutsche Computerspielepreis im Berliner Admiralspalast in 14 Kategorien verliehen. Mit dabei war auch unser Spieleexperte Markus Richter. Schön, dass du da bist. Und Markus, wie mondän fiel denn die Gala da gestern aus?
Also bevor es losging, Admiralspalast, so ein opulenter Theaterbau mit Rängen, voll besetzt, freudige Erwartungen, wirklich fest. Hässliche Stimmung, aber dann begann die Show.
In diesem Jahr haben sich die Veranstalter gedacht, Leute, wir brauchen mal jemanden, der wirklich Ahnung hat. Und voilà, sie haben es wieder nicht geschafft. Oh. Sorry.
Das ist Ina Müller, die das moderiert hat, Sängerin, Talkmoderatorin. Und sie reiht sich ein in eine Reihe der letzten Jahre gecasteten Moderatorinnen. So bekanntes Gesicht, aber fremdelt total mit dem Thema und nicht nur das.
Warum merkt man, dass du kein Gamer bist? Weil du wirklich durchlaberst. Ein Gamer würde nie so durchlabern und wirklich sagen, ich habe euch was zu sagen, Jungs. Ja. Das ist der Unterschied. Ja.
Sie hat so aus dieser Fremdheit so eine Despektierlichkeit gegenüber dem ganzen Thema runtergezogen, was dann aber auch auf die Preisträgerinnen und Preisträger sich abgefärbt hat. Und ich habe mich nach der Veranstaltung umgehört, da war wirklich wenig Zufriedenheit. Ich habe zum Beispiel mit Olaf Zimmermann gesprochen, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats und Vorsitzender der Computerspielpreisjury, und der fand ziemlich deutliche Worte.
Die Moderation, ich fand sie ganz entsetzlich. Das war mir zu oft zu weit unten und die Witze waren zu schal, als dass sie einem Kulturpreis angemessen wären.
Klare Worte.
Warum sozusagen erzähle ich jetzt so viel über diese Moderation? Weil die so ein bisschen auch ein Zeichen ist, welchen Stand Spiele gerade noch haben in der Gesellschaft, aber auch im eigenen Ansicht. Weil es muss noch so viel getan werden. Die Branche kämpft noch um Anerkennung, aber auf ihrem eigenen Jahreshöhepunkt organisieren sie sich, dass sowas passiert. Und das ist natürlich komisch.
Kommen wir nochmal von der Präsentation zum Inhalt. Wir haben das Spiel hier im Kompressor schon vorgestellt, aber vielleicht nochmal für alle zum Mitschreiben. Trüberbrook, was ist das für ein Spiel?
Das ist ein Adventure-Spiel, spielt in den 60er Jahren in so einem bayerischen ausgedachten Dorf. Und es geht um eine sehr abstruse Zeitreise-Geschichte. Es ist ein Point-and-Click-Adventure, das heißt, man geht durch die Gegend, erkundet die so ein bisschen, findet Gegenstände, die man kombinieren muss. Und dabei entspinnen sich dann Dialoge, durch die man sich auch durchklicken kann.
Der sichtlich deprimierte Olaf Zimmermann, der hat ja da gerade von einem Kulturpreis gesprochen. Inwieweit ist denn diese Auszeichnung von Trüberbrook jetzt vielleicht auch eine mit kulturellem Gewicht?
Also Olaf Zimmermann sieht in diesen beiden, also Kultur und Trüberbrook, einen ganz deutlichen Zusammenhang.
Der Computerspielebereich verlässt seine, und das meine ich jetzt positiv, Einzigartigkeit, öffnet sich auch viel mehr auch den anderen Künsten. Und ich finde, das kann man eben auch in der Qualität der Spiele sehen. Also besonders jetzt bei Trüberbrook kann man das ganz besonders sehen. Und deswegen bin ich auch froh, dass dieses Spiel jetzt gewonnen hat.
Er spielte darauf an, dass Trüberbrook eine Mischung aus analog und digital ist, weil die Kulissen für dieses Spiel, die wurden von Hand gebaut. Also wirklich die Kunst des Films und des Theaters kommt dann in die Digitalisierung. Da kommen also die Künste zusammen. Allerdings, Trüberbrook hat auch den Preis für die beste Inszenierung gewonnen. Und wenn man sich die Inszenierung anguckt, muss man sagen, das ist schon nett. Das ist auch gefällig, aber das ist auch so ein bisschen behäbig. Und da finde ich schwierig, dann von einer besten Inszenierung zu sprechen. Also das ist kein schlechtes Spiel und das ist handwerklich wirklich sehr detailverliebt, aber bei weitem kein kultureller Leuchtturm, der auf Jahre die Gesellschaft prägen wird. Andererseits muss man sagen, vielleicht ist es halt trotzdem das beste deutsche Spiel. Und das kann schon sein, aber es sagt dann halt viel über die Branche und was wir hier haben, als über den Preis.
Da wurden ja gestern 14 Kategorien ausgezeichnet oder unter die Lupe genommen. Gab es da sonst noch irgendwo in irgendeiner der anderen Kategorien Erwähnenswertes?
Also ich möchte als Verkoster erstmal sagen, es war ein sehr guter Jahrgang, also da habe ich schon Stimme gesehen. Ich möchte noch ein Beispiel herausheben. Philipp Stollenmeier, der wurde für das mobile Rätselspiel Seesaw ausgezeichnet und war in mehreren Kategorien mit mehreren Spielen nominiert. Das ist schon auch sehr außergewöhnlich. Und da fand ich das Spannende, das Spiel selber, das ist auch gut, das ist auch okay, aber das ist auch nicht so herausragend, aber der Typ ist so krass. Das ist ein Einzelkämpfer mit sehr hohem Ausschluss, der in den letzten Jahren ganz viele Spiele rausgebracht hat, und der zeigt eigentlich auch so stellvertretend, was so positiv an der deutschen Computerspieleszene ist. Es gibt so kleine, schlagkräftige, also entweder Einzelkämpfer oder kleine Manntipps, die ganz frische Ideen ganz toll umsetzen, und Olaf Zimmermann sieht auch hier eine Stärke des deutschen Videospiels.
Dann können wir aber innovativer sein, wir können auch schräg Sachen machen. Wir können Ungewöhnlicheres machen. Und wir können auch Sachen mal machen, wo man vielleicht mal weniger Geld mitverdient, ja, aber unsere Strukturen es vielleicht trotzdem ermöglichen, dass diejenigen, die das gemacht haben, trotzdem davon leben können.
Das sind also die Stärken. Aber du hast es ja auch schon anklingen lassen, das scheint noch ein steiniger Weg vor der Branche zu liegen. Was fehlt denn da vielleicht?
Das war auch Thema der Quo Vadis, eine zweitägige Konferenz im Rahmen der Games Week. Benedikt Grindel von der Firma Ubisoft hat da im Rahmen der Auftaktveranstaltung Folgendes gesagt.
Wir können einfach international nicht mithalten. Mhm. Und ich meine jetzt, ganz toll, ja, DCP, da sieht man natürlich auch, was uns noch fehlt. Ja. Da fehlt uns internationale Qualität im AAA-Bereich. Da fehlen uns Spiele, die wirklich auf der Ebene mitspielen. Die haben wir ab und zu mal und das fehlt einfach.
Und er sagt ja, also es fehlen tatsächlich die großen, ganz bekannten Blockbuster, aber auch die kleinen Spiele, die großflächig international Erfolg haben. Man kann wirklich, wenn man sich die Preisträger dieses Jahr ansieht, auch sagen, es gibt so ein wirklich, also deutsches Spiel als eigene Genre-Kategorie. Also wenn sie international erfolgreich sind, dann ist es in der Nische, es ist so ein bisschen spröder Charme, der da stattfindet. Das hat schon Gemeinsamkeiten. Abhilfe soll jetzt eine lang erwartete Bundesförderung schaffen. Über die wurde schon sehr lange spekuliert und Andreas Scheuer, Minister für Verkehr und digitale Infrastruktur und Dorothee Peer, Staatsministerin für Digitales, die haben die gestern endlich explizit verkündet.
50 Millionen Förderung für den Standort, für Made in Germany. Es muss noch notifiziert werden, also ein bisschen Gemach mit dem Ministerium.
Läuft aber.
Also immerhin gibt es jetzt, schon diesen Entschluss. Aber auch hier ist ganz interessant, ne? Er spricht da vom Made in Germany, also ist eher so eine Wirtschaftssache und nicht so sehr eine Kulturförderung. Klingt zumindest erstmal so.
Mhm. Der Computerspielepreis ist einer der Höhepunkte der ganzen Games Week, die ja aus verschiedensten Veranstaltungen besteht. Du hast schon von der Quo Vadis gesprochen. Das ist ja auch eine Entwicklerkonferenz. Gibt es da irgendwas spektakulär Neues, Spannendes?
Also was mich da ein bisschen entsetzt hat, ist wirklich, dass man da die gruselige Seite der Computerspieleindustrie sieht, weil es schien, also zumindest bei den Dingen, die ich gesehen habe, nur um Free-to-Play-Spiele zu gehen, also die man sonst spielen kann, aber dann dazu genötigt wird, mehr oder weniger Geld auszugeben. Spielerinnen kommen da im Prinzip nur als Zahlvolk vor. Also ein Beispiel, Gamebook, eine Firma hat sich da vorgestellt. Das wurde als Vortrag über narrative, also erzählerische Elemente angekündigt und dann ging es nur darum, wie man einzelne Dialogeinträge in einem Spiel so formuliert, dass man 14- bis 18-jährigen jungen Frauen das Geld aus der Tasche ziehen kann.
Bitter.
Und das klang wirklich sehr, sehr, sehr bitter, weil sich alles diesem Geldding unterordnet. Auch ein spannender Titel mit enttäuschendem Inhalt war Civility by Design. Es gibt jetzt eine Spieleplattform Roblox, die richtet sich vor allen Dingen an Kinder. Und die haben diesen Vortrag eingereicht. Civility by Design, also Konzepte, die Online-Kommunikation besser machen könnten, können wir als Gesellschaft ganz gut vertragen. Das ist ein ganz spannendes und wichtiges Thema. Und dann war aber in dem Vortrag keinerlei Auseinandersetzung oder so große theoretische Konzepte, die da angebracht wurden. Lediglich, wir bieten Schutzmechanismen, wir haben Inhaltsfilter und wir haben ganz viele Moderatoren und wollen auch irgendwie mit den Eltern und den Kindern reden. Das ist halt auch wichtig, dass das gemacht wird, aber am Ende blieb der Eindruck, hier werden keine Konzepte und keine Zukunftsvisionen abgeliefert, sondern hier wollte man zum Deutschlandstart einer Plattform so gute Laune machen, weil die Deutschen, die sind immer so ein bisschen, ne, mit der Sicherheit und so, muss ja alles stimmen. Mhm. Und deswegen sagt man das, aber eine wirkliche Auseinandersetzung, also auch mit kulturellen und gesellschaftlichen Aspekten habe ich da wirklich sehr vermisst. Ich hoffe, die kommen jetzt noch, die Games Week geht ja noch weiter. Heute ist die Womanize über Frauen in Videospielen und dann auf der Amaze gibt es dann zum Wochenende ein Festival, das sich vor allen Dingen um Spiele, Kunst, Kultur und Gemeinschaft dreht. Und vielleicht kommt es da noch.
Auch darüber werden wir noch berichten, spätestens am Samstag in unserem digitalen Medien- und Netzkulturmagazin Breitband. Vielen Dank für die Einblicke bis hierhin, Markus Richter.
Sehr gern.
Emil Nolles Verstrickung mit dem Nationalsozialismus sind Thema gleich mehrerer Ausstellungen, die jetzt unter anderem in Berlin zu sehen sind. Zwei Noldes hingen noch bis vor kurzem im Büro Angela Merkels. Gestern wurde bekannt, die Bilder wurden nicht nur abgehängt, der Platz wird leer bleiben. Zitat, die Bundeskanzlerin ist zu dem Ergebnis gekommen, einstweilen die weiße Wand ohne ein neues Bild anstelle der Nolde-Bilder schön zu finden und es dabei zu belassen. So wird ein Regierungssprecher zitiert. Der Kunstkritiker Carsten Probst ist gerade auf der Art Cologne unterwegs. Herr Probst, was halten Sie von dieser Entscheidung Angela Merkels? Ist das eine weise Entscheidung, die Wand weiß zu lassen?
Ja, also aus Sicht der heutigen Kunst würde ich sagen, das müsste man ortsspezifisch entscheiden. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass die weißen Wände in Angela Merkels Büro wunderbar sich mit der Architektur zusammenfügen, sodass dieser Raumeindruck dann auch tatsächlich die Kunst, den Eindruck der Kunst übertrifft. Aber jetzt vielleicht auch im Ernst, ich halte es für eine Entscheidung, die von einer gewissen Verunsicherung zu sprechen scheint, zu künden scheint. Und sie scheint sich eine Bedenkzeit auszubitten, was sie dann da Neues machen möchte. Wegducken würde ich jetzt sozusagen, das als Wegducken würde ich es vielleicht nicht bezeichnen, aber eine Verunsicherung, die ich aber in ihrer Außenwirkung nicht besonders glücklich finde. Denn wir haben es ja mit moderner Kunst zu tun, mit klassischer Moderne. Und die ist ja teilweise schon so heftig in Verruf geraten, dass man sich eigentlich ein etwas kräftigeres, ein souveräneres, ein positiveres Statement gewünscht hätte.
Sie sind ja nun gerade an der Quelle unterwegs bei der Art Cologne, treffen dort auf viele Kunstkenner, auf Galeristinnen, auf Menschen aus dem Betrieb. Und Sie haben für uns so eine Art kleines Stimmungsbild zusammengesammelt. Das hören wir mal.
Ich finde, es ist immer eine gute Möglichkeit, dass im Bundeskanzleramt sozusagen unsere Geschichte in die Gegenwart getragen wird. Und deshalb sollten keine Wände leer bleiben.
Es ist immer gut, wenn bei der Bundeskanzlerin oder auch beim Bundeskanzler moderne Nachkriegs- oder auch Vorkriegskunst in den Büros hing. Da steht vorne die große Skulptur von Chili da. Und dann müsste eigentlich innen ein Äquivalent stehen.
Man könnte ja zum Beispiel auf einen Künstler zurückgreifen, der nach 1945 geboren wurde. Das wäre ein Statement in Richtung der zeitgenössischen Kunst. Und das wäre mit Sicherheit etwas, was von weiten Teilen, was die Künstler, die produzierenden Künstler betrifft, erfreut zur Kenntnis genommen würde.
Herr Probst, die Bundeskanzlerinnenwand als Forum für jüngere Kunst, das wäre doch eine Option, oder?
Ja, das wäre eine Option, wobei mein Eindruck generell ist, bei allen, mit denen ich hier gesprochen habe, besteht eine gewisse Skepsis einfach gegenüber dieser Geste der Bundeskanzlerin. Alle sagen, irgendwie ist es schade, eine verschenkte Chance, gerade in Bezug auf die klassische Moderne, also nicht nur in Bezug auf die Gegenwartskunst, die es ja auch in der Sammlung des Bundestages und auch bei der Bundeskanzlerin auch schon gibt. Also gerade dieser historische Bereich, der sehr gut erforscht ist eigentlich und eigentlich auch ein kräftiges Statement bräuchte, der wäre hier richtig am Platz. Und natürlich gibt es auch Künstlerinnen und Künstler in der Zeit, also beispielsweise Paula Modersohn-Becker. Warum nicht die dorthin zu hängen? Die ist garantiert unverdächtig, weil sie da schon tot war zur Zeit des Nationalsozialismus, hat sich auch nie in diese Richtung in irgendeiner Weise geäußert. Also Beispiel gibt es für Künstlerinnen und Künstler genug, die eigentlich für eine positive Aussage auch modernen Kunstschaffen stehen würden.
Nun soll diese Wand also leer bleiben, weiß bleiben. Was sagt so eine leere weiße Wand aus? Ist das vielleicht so eine Art auch Detox-Programm, möglicherweise auch fürs Hirn? Ist das ein Statement? Vielleicht sogar ja auch noch eine späte Nachwehe der protestantischen Sozialisierung unserer Kanzlerin?
Ja, vielleicht sogar das. Aber deswegen meinte ich ja auch eingangs in unserem Gespräch, man müsste vielleicht auch den Raum mal selber auf sich wirken lassen, weil diese Leere, das Weglassen von Bildern ist eigentlich mittlerweile selbst sogar schon ein künstlerisches Statement. Denken wir uns eben auch in die Moderne zurück, an die sogenannte Weiß-auf-Weiß-Malerei von Kasimir Malevich zum Beispiel, oder denken wir an Yves Klein, den französischen Künstler in der Nachkriegszeit, der hat zwar keine weißen Wände hinterlassen, aber der hat sozusagen die Leere in der Kunst, Leere mit Doppel-E thematisiert, mit vollkommen blau, ultramarinblau gestrichenen Räumen. Also eigentlich ist dieses Thema, dieser Horror-Vakui sozusagen oder das Weglassen von Bildern auch ein ganz gängiges Thema in der, sowohl in der Gegenwartskunst als auch in der klassischen Moderne. Und deswegen, ja, wenn man so wollte, könnte man vielleicht das Statement von Frau Merkel auch in diese Richtung deuten, dass sie vielleicht ein wenig das Vermeiden von Bildern auch als Geschmacksurteil für sich entdeckt hat.
Herr Probst, letzte Frage. Weiße Wände gelten in Museen ja doch auch als so eine Art Neutralisation, um die Kunst auf diesen Wänden besser wirken zu lassen. Täuscht mein Eindruck oder sind weiße Wände auch in Museen eher Auslaufmodell?
Ja, das kommt darauf an, auf welche Museen Sie schauen. Bei den historischen Museen, also gerade bei den Museen, die in die weitere Kunstgeschichte zurückgehen, für die Renaissance beispielsweise oder die Barockmalerei, da ist es in den letzten Jahren wieder gang und gäbe geworden, die Wände zu kolorieren, also in historischen musealen Farben meistens des 19. Jahrhunderts wiederherzustellen. Etwa die Gemäldegalerie in Berlin versucht dadurch auch die Wirkung der Bilder hervorzuheben. Bei der Gegenwartskunst ist es generell so, dass dieser sogenannte White Cube, also das weiße Quadrat, in das die Bilder hineingehängt werden, also eigentlich gefordert wird, dass man das auflöst, um diesen Raum mehr für die Umgebung zu öffnen, für die Kontexte der Kunst, mehr für die Alltagsräume. Also Sie sehen, die weiße Wand ist in vielerlei Hinsicht kritisiert. Aber andererseits, Auslaufmodell würde ich nicht sagen. Eine Kunsthistorikerin aus den USA, Rosalind Krauss, hat bereits in den 90er Jahren gesagt, die Museen vergrößern ihre Räume beständig. Also der Raum zwischen den Bildern in den Museen wird beständig größer, weil die Museen neue Funktionen übernehmen, nämlich die des Marktplatzes, des Kommunikationspunktes, weniger der stillen Anbetung von Bildern. Und insofern würde ich sagen, könnten weiße Wände eigentlich fast so das ideale Umfeld für Museen sein, um Leute einzuladen, sich sozusagen eher zu treffen. Und das ist ja auch durchaus die Praxis.
Als Museen zu bespielen. Nachdem die umstrittenen Emil-Nolde-Gemälde aus Angela Merkels Büro verschwunden sind, hat die Kanzlerin entschieden, in Zukunft nichts aufhängen zu wollen. Das Wesen weißer Wände hat uns Carsten Probst nähergebracht. Herzlichen Dank dafür.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Von und mit Gabi Wuttke.
Schülerinnen in der traditionsreichen Ballettakademie der Wiener Staatsoper wurden über Jahre drangsaliert. Das meldet das österreichische Magazin Falter. Eine Lehrerin habe die Mädchen nicht nur gedemütigt, sondern auch körperlich verletzt. Der österreichische Rundfunk reagierte umgehend und befragte Staatsopernintendant Dominique Mayer.
Die Geschichte mit der Lehrerin, die sich so schlecht verhalten hat, ist nicht gestern geboren. Sie wurde mehrmals vorgewarnt, schon vor 2 Jahren, mündlich zuerst, und dann haben wir sie gekündigt. Ich mache mir selber Vorwürfe, ich hätte vielleicht das viel schneller machen müssen. Nur sie hatte sehr gute Ergebnisse. Wir wollen eine komplette Aufklärung von der ganzen Situation haben. Und wir wollen auch die entsprechenden Maßnahmen entscheiden.
Die sind bitter nötig, wenn man sich anhört, was diese Schülerin von der Maria Theresia gegründeten Ballettakademie dem ORF anonym erzählte.
Die Schüler wurden geschlagen, gekratzt bis zum Blut, an den Haaren gezogen. Ein Mädchen ist mal mit einem Haarbüschel rausgekommen aus dem Unterricht. Ich selber wurde am Knöchel getreten von der Lehrerin, während ich auf den Spitzenschuhen stand. Und da waren dann 2 Monate lang, musste ich auch aussetzen.
Für seine Trashfilme bekommt er bei den internationalen Filmfestspielen in Locarno einen goldenen Leopard. Der amerikanische Regisseur John Waters, der mit Pink Flamingos, Haarspray und Polyester Filmgeschichte geschrieben hat.
I think my marriage is on the rocks.
You'll never get a penny out of me, you fat hunk of cellulite.
I cannot take another heartbreak. I just cannot take it.
Polyester mit der göttlichen Divine. Freudvolle, unterhaltsame und empörende Filme habe der 72-jährige John Waters gemacht, heißt es in Locarno. Sein Lebenswerk sei ein Symbol der Freiheit, weit weg von der politischen Korrektheit, die heute herrsche. Der goldene Leopard wird ihm am 16. August überreicht. Das Bild Blumenvase des niederländischen Malers Jan van Huysum soll in die Uffizien von Florenz zurückkehren. Das Gemälde aus dem frühen 19. Jahrhundert war 1944 von der Wehrmacht entwendet worden. Die heutigen Besitzer in Deutschland sollen für die Rückgabe an Italien bis zu 2 Millionen Euro gefordert haben. Nun schaltet sich die deutsche Politik ein, melden deutsche Medien, allerdings unter Vorbehalt.
Aus Sicht der Bundesregierung handle es sich um keinen Fall von NS-Raubkunst. Das Gemälde sei schlichtweg entwendet worden. Die Zahlung einer Entschädigung an die Erben sei deshalb ebenso ausgeschlossen wie die Einsetzung einer Schiedskommission.
The Pine Islands heißt in der englischen Übersetzung Marion Poschmanns Roman Die Kieferinseln. Mit ihm kann sich die Schriftstellerin nun Hoffnung auf den internationalen Man Booker-Preis machen. Denn er steht in diesem Jahr auf der Shortlist. Wer sich auch über 50.000 britische Pfund freuen darf, wird am 21. Mai bekannt gegeben.
Morgen kommen die neuen Filme in die Kinos. Christian Bernd stellt deshalb schon jetzt das Nachkriegsmelodram Niemandsland, den Filmessay Der Funktionär über Klaus Gysi und den Dokumentarfilm Berlin Bouncer vor.
Geh jetzt weg oder ich schub's dich. Hast du das verstanden?
Frank ist Türsteher und entscheidet, wer in die angesagte King-Size-Bar darf. Wenn man nicht zur In-Crowd zählt, liebt man Türsteher nicht unbedingt. Der Dokumentarfilm Berlin Bouncer erzählt von drei Türstehern, die seit den 90ern an den Pforten legendärer Berliner Clubs stehen. Sven Marquardt ist einer von ihnen, wohl der berühmteste. Mittlerweile ist er Mitte 50 und steht immer noch vor dem Berghain. Für den Ostberliner begann alles mit dem Mauerfall.
Es gab auf einmal eine Welt, die gab es vorher nicht, aber die gab es vorher auch in Westberlin nicht. Da gab es Diskotheken, die waren auf einmal leer. Und so ein wiedervereinigtes Berlin feierte auf einmal in Abrissgebäuden. Ich glaube, es war für alle komplett neu, weil es ja auch der Beginn einer völlig neuen Jugend- und Musikkultur war.
Regisseur David Dietl zeigt diese Aufbruchszeit in stimmungsvollen Originalaufnahmen und verbindet sie geschickt mit den privaten Erzählungen. Die drei Türsteher sind angenehm uneitel. Man merkt Frank an, wie sehr er seinen wenig rentablen Job liebt. Aber wenn er seine Stammgäste begrüßt, schwebt er im siebten Himmel. Er hadert damit, dass die King-Size-Bar geschlossen wurde.
Ich will einfach so ein bisschen mehr Struktur wieder haben. Also das, wo ich Freitag und Samstagabend hingehen kann und die Tür auf und zu machen kann und Hallo und auf Wiedersehen sagen und so.
Sieht man die Türsteher vor den heutigen Clubs mit ihren lärmenden Partytouristen, wirkt das Berlin der 90er unerreichbar fern. Aber die drei machen trotzdem weiter. Richtig nachvollziehen lässt sich die Begeisterung fürs Türstehen nicht. Aber die Leidenschaft, mit der die drei als Relikte einer untergegangenen Ära ausharren, ist in ihrem Don Quixote-haften Anachronismus faszinierend anzuschauen. Hamburg 1946. Rachel, gespielt von Keira Knightley, folgt ihrem Mann aus London ins zerstörte Deutschland. Der britisch-amerikanische Spielfilm Niemandsland zeigt die Nachkriegsruinenwelt in düster apokalyptischen Farben. Rachels gutmütiger Mann hilft als britischer Offizier beim Wiederaufbau und er bietet dem deutschen Besitzer ihres beschlagnahmten Hauses an, bei ihnen wohnen zu bleiben. Rachel begegnet dem Deutschen voller Misstrauen.
Herr Lubert, schleichen Sie nicht im Haus umher. Wir hatten uns auf getrennte Quartiere geeinigt.
Unsere Zonen, ja natürlich. Ich versuche es mir zu merken.
Aber als Rachel den blonden Recken, gespielt von Alexander Skarsgård, beim Holzhacken sieht, ist es um sie geschehen. Der britische Regisseur James Kent inszeniert das starbesetzte Nachkriegsmelodram mit einer rührseligen Einfalt, die mühelos Teenie-Blockbuster wie Twilight unterbietet. Wie dort steht die Heldin zwischen zwei archetypischen Mannsbildern, dem sanften Grübler und dem Holzfäller-Typ. Für die tatsächliche historische Situation interessiert sich der Film vor seiner rauchenden Schauerkulisse keinen Moment. Statt Nachkriegs-Hamburg hätte eine Alpenkulisse für diese Seifenoper besser gepasst. Von einer schillernden deutschen Existenz im 20. Jahrhundert erzählt der Film-Essay Der Funktionär. Regisseur Andreas Goldstein reflektiert darin die Rolle seines Vaters. Der 1912 geborene Klaus Gysi stammte aus jüdischem Berliner Bürgertum und wurde 16-jährig Kommunist. Weil er in der Nazizeit als Jude nicht studieren durfte, ging er nach Paris und kehrte während des Krieges im Auftrag der KPD illegal nach Deutschland zurück. Nach dem Krieg wurde Gysi DDR-Kulturminister.
Ich habe mal 1945 angefangen mit der Idee, Sozialismus ist eine Gesellschaftsordnung, in der Geist und Macht voll übereinstimmen. Das ist natürlich ganz großer Unsinn.
Mein Vater 1990. Mich traf nicht die politische Niederlage seiner Generation, sondern dass seine Worte nun klangen, als hätte er nicht dazugehört.
Goldstein lässt kein gutes Haar an seinem Vater, einem Bon Vivant, der es in der DDR verstand, ironische Distanz zum Regime mit Linientreue zu verbinden. Als jüdischer Bürgersohn wurde Gysi allerdings auch misstrauisch beäugt. Der schlagfertige Intellektuelle war ein Meister eloquenten Taktierens. Goldstein verwebt diese ambivalente Lebensgeschichte mit eigenen Erinnerungen an die DDR, die er in elegischen Bildern als leerlaufendes Land porträtiert. Entstanden ist daraus ein spannender Essay über einen exemplarischen deutschen Lebenslauf und über die Last, mit dem schwierigen Erbe der Eltern umzugehen.
Wenn Sie sich selbst ein Bild machen wollen, die Filme Der Funktionär, Niemandsland und Berlin Bouncer laufen ab morgen im Kino.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Die Welt ist alles, was der Fall ist. Wir können nichts Unlogisches denken.
Naja.
Weil wir sonst unlogisch denken müssten.
Ich kenne da aber einen Plattfisch, der...
Ach, halt die Klappe!
Gell, Ludwig Wittgenstein? Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.
Da, das war ein Eichelheer.
Eine Meise.
Du hast eine Meise.
Das war ein Eichelheer.
Meisen können den Bahnverkehr stören. In der Nacht verdunkeln Meisen den Mond. Meisen haben eine wahnsinnige hohe Stimme, Oper und so. Nur eine Meise singt so wie die jetzt.
Ich hatte Friedrich an der Leine, damit er nicht abhaut und so. Hinter Rehen her, Menschen beißt. Er ist kein Kampfhund, er ist ein Waldhund. Er hat eben eine Meise.
Und wieder dieser herrliche Gesang der Meise. Schön, wunderschön.
Friedrich, du bist ganz einfach doof.
Direkt nach Japan.
Tanoshine, tanoshine, obake wa shinanai, byouki mo nanni mo nai.
Was wir da gerade hören, das ist der Opener der japanischen 1968er Anime-Serie GGG no Kitaro über den kleinen Geisterjungen Kitaro, einen Vermittler zwischen den Welten der Menschen und denen der Geister. Der Anime basiert auf einem ab 1959 von Shigeru Mizuki verfassten Manga, der sich dafür von den Yokai, den Naturgeistern aus dem japanischen Volksglauben, inspirieren ließ. Das Ganze war ein riesiger Erfolg. Jetzt sind zwei Mizuki-Mangas aus den 70er Jahren zum ersten Mal auf Deutsch erschienen, die sehr weltliche Themen behandeln. Auf in den Heldentod von 1973 dreht sich um die Stationierung japanischer Soldaten im Zweiten Weltkrieg in Neubritannien, dem heutigen Papua-Neuguinea. Der Band Hitler stellt eine Manga-Biografie aus dem Jahr 1971 dar. Unsere Kritikerin Katrin Dörksen hat beide Bände gelesen. Wieso, Frau Dörksen, widmet sich jemand wie Mizuki, der ja für Geistergeschichten berühmt wurde, jetzt realer Zeitgeschichte?
Ja, für Mizuki gab es eigentlich immer schon beides. Er wurde nämlich selbst 1943 in die kaiserlich-japanische Armee eingezogen, nach Neubritannien geschickt und hat dort bei einem Bombenangriff seinen linken Arm verloren. Und als er dann anfing, im Manga-Geschäft Fuß zu fassen, hat er eigentlich schon jede Menge Kurzgeschichten über die Kriegsjahre verfasst. Die wurden nur nicht veröffentlicht, weil sie eben von Niederlagen erzählten und weil er darin den blinden Gehorsam kritisierte, der in der Armee verlangt wurde. Es war erst so parallel zu den Studentenbewegungen, also Mitte der 1960er Jahre, dass sich in Japan eine alternative, experimentellere Manga-Szene etablierte mit Magazinen, die sich auch an ein erwachsenes Publikum richteten. Und da konnte er diesen Teil seines Schaffens dann veröffentlichen. Und er sagte selbst, dass ungefähr 90% der Geschichte von Auf in den Heldentod wahr sei.
Jetzt scheint es ja aber erstmal formal, aber auch vor allem inhaltlich gar keine Parallelen zu geben zwischen diesen Geistergeschichten und den hier beschriebenen Ereignissen. Wie ähnlich oder unähnlich sind diese Geschichten sich dann doch?
Also Mizukis Kriegsmanga wurden zwar nie ganz so bekannt wie seine Geistergeschichten, aber eigentlich sind sie thematisch gar nicht so weit voneinander entfernt. 1971 hat Mizuki ein Nachwort zu Auf in den Heldentod veröffentlicht und darin schrieb er, dass ihn immer eine unsagbare Wut packt, wenn er vom Krieg erzählt. Und er fragt sich dann, ob das die Wut der Geister der Soldaten sei. Tatsächlich ist der Tod in seinen Geschichten allgegenwärtig und in dieser Hinsicht gibt es auch interessante Parallelen zwischen den beiden jetzt veröffentlichten Bänden. Die Hitler-Biografie zum Beispiel ist im zweiten Teil eigentlich eher so eine Chronik des Verlaufs des Zweiten Weltkriegs. Und als es darum geht, dass die Wehrmacht in Stalingrad eingekesselt wird und Hitler verbietet zu kapitulieren, da legt ihm Mizuki die gleichen Worte in den Mund wie auch den japanischen Offizieren in Auf in den Heldentod.
Aha.
Die wollen ihre Einheiten nämlich angesichts der feindlichen Übermacht in den Selbstmord treiben. Und sowohl Hitler als auch diese japanischen Offiziere, die wundern sich alle, wieso die Soldaten einfach nicht für ihr Vaterland sterben wollen. Das ist in dem Moment dann schrecklich absurd, aber es macht irgendwie auch klar, dass diesen einfachen Soldaten von ihren Vorgesetzten ihre Menschenwürde erst zugestanden wird, wenn sie tot sind. Und indem Mizuki ihnen als Mangaka doch eine Stimme gibt, wird er quasi wie seine eigenen Geisterfiguren zu so einem Mittler zwischen den Lebenden und den Toten.
Nun war, wie Sie sagen, Shigeru Mizuki ja in Neubritannien selbst im Krieg stationiert. Wie hat er sich denn für diesen Band Hitler das Deutschland der 20er bis 40er Jahre angeeignet?
Insgesamt war Mizuki sehr viel in der Welt unterwegs. Für Hitler hat er sich aber vor allem an schriftlichen Quellen orientiert. Und dieser suboptimalen Quellenlage im Japan der 1960er Jahre ist es auch geschuldet, dass sich in der historischen Darstellung durchaus ein paar kleine Fehler eingeschlichen haben. Zum Beispiel hat er sich auf das Buch Gespräche mit Hitler gestützt. Das ist von dem früheren NSDAP-Mitglied Hermann Rauschning und das gilt mittlerweile als Fälschung.
Aha, aber jetzt ist es ja auch tatsächlich kein Geschichtsbuch, wenn ich Sie richtig verstehe, sondern viel spannender dürfte eigentlich Mizukis persönliche Perspektive auf diese Geschichte sein, oder?
Absolut. Er hat im Gegensatz zu den meisten seiner Kollegen zum Beispiel so eine stilistische Eigenart. Also er zeichnet die Hintergründe seiner Panels meist extrem detailreich und im Kontrast dazu die Figuren so in ganz einfachen Strichen. Das erinnert fast an Karikaturen. Da schwingt also immer sein Humor mit. Es kursiert zum Beispiel so eine Anekdote über Mizuki. Der war ja in den Kriegsjahren zum Pazifisten geworden. Und das heißt dann immer, wenn jemand in seiner Gegenwart patriotisch daherredete, dann begann er lächelnd seinen Arm stumpf zu schwenken. Und ganz ähnlich geht er eigentlich auch in seinen Comics vor. Es gibt zum Beispiel eine Passage, in der Hitler 1923 den antisemitischen und mittlerweile arg gebrechlichen Schriftsteller Houston Stuart Chamberlain trifft. Und die beiden bauchpinseln sich gegenseitig ohne Ende. Aber bevor sie so richtig zu Wort kommen, lässt Mizuki dann Chamberlain Hustenanfälle erleiden und Hitler ins Gesicht prusten, dem fallen fast die Augen raus. Und hinten in der Ecke steht dann so ein Arzt mit schräg gelegtem Kopf daneben und ein Fragezeichen prangt ihm über der Stirn. Also von dieser Ehr und Heldenhaftigkeit, von der die Figuren immer schwadronieren, könnten sie eigentlich kaum weiter entfernt sein.
Auf in den Heldentod und Hitler erscheinen dieser Tage beide im Reprodukt Verlag und bieten eine ganz eigene Perspektive auf ein scheinbar altbekanntes Kapitel der Geschichte. Shigeru Mizuki hat unsere Kritikerin Katrin Dörksen gelesen. Vielen Dank.
Ich danke.
Und wir machen den Sack zu für heute. Schönen Tag für Sie.